Ja, letzte Runde. Ich habe euch jetzt ein paar mehr Bilder mitgebracht, damit ihr euch ein bisschen vielleicht da entlang hangeln könnt. Das Thema war ja die Struktur der Bibel. Was macht dieses Gesamtwerk plausibel? Und dazu noch ein paar Gedanken. Wir finden auf dem ersten und dem letzten Blatt der Bibel sozusagen den Hinweis auf einen Baum. Auf den Baum des Lebens. 1. Mose 3, Vers 22 und dann auch gegen Ende, Offenbarung 22, Vers 2, taucht der Baum des Lebens wieder auf. Nur wir hatten schon im ersten Vortrag gehört, der Rückweg nach Eden war versperrt. Da standen Cherubim. Wir sind von Gott getrennt. Aber da mitten hinein pflanzt Gott einen anderen Baum, einen dürren Baum, einen abgeschnittenen, das Kreuz von Golgatha. Und man könnte sagen, die ganze Bibel hat diese Botschaft, lies, 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 vom Weg zurück ins Paradies. Das ist eigentlich das Thema der Bibel. Wie kommen wir wieder in Kontakt mit Gott? Und die erste Frage, die im Alten Testament gestellt wird, die kommt von Gott selber. Adam oder Mensch, wo bist du? Im Text steht nur, wo bist du? Wo bist du hingeraten? Das ist die erste Frage des Alten Testaments. Mensch, was hast du da angestellt? Ist dir bewusst, wo du jetzt bist? Wo bist du? Und wisst ihr, was die erste Frage im Neuen Testament ist? Wo ist der neugeborene König der Juden? Auch eine Wo-Frage. Und vielleicht deutet sich schon an, wo ist er hingeraten? Unseretwegen, dieser Neugeborene. Keiner hätte vermutet, im Stall oder in der Absteige, in der äußersten Armut in der Krippe. Wegen unseres Falls, wegen unserer beschämenden Nacktheit vor Gott, kam Gott selbst nackt als ein kleines Baby in diese Krippe. Und das finde ich so schön, wie die Bibel sich da spiegelt. Wo bist du? Wo ist der neugeborene König? Wo ist er hingeraten? Unseretwegen. Und ich möchte jetzt noch so ein paar Gedanken sagen im Vergleich Altes Testament, Neues Testament. Das Alte Testament hat immer diesen Grundton der Erwartung. Wo ist der verheißene Messias? Wo ist der angekündigte Retter, der schon im Paradies vorausgesagt wurde? Der Same der Frau, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Die Erwartung ist da. Und erst im Neuen Testament kommt die wirkliche Erfüllung. Bemerkenswerterweise im Markus-Evangelium, der Herr Jesus, er tritt erstmalig öffentlich auf. Er ist ein stattlicher Mann von wahrscheinlich 30 Jahren. Und seine erste Botschaft lautet, Markus 1, Vers 15. Was steht da? Markus 1, Vers 15. Jesus kam nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sein erstes Wort ist, erfüllt ist die Zeit und nahe gekommen das Reich Gottes. So heißt es im Urtext auf Griechisch. Erfüllt. Mit Jesus erfüllen sich all diese Verheißungen des Alten Testaments. Denn alles, was im Alten Testament angekündigt ist, auf diesen kommenden Retter, das findet sich in Jesus wieder. Die Ankunft des Retters. Viele kommen ins Schleudern im Vergleich Altes Testament, Neues Testament. Ist Gott im Alten Testament nicht ein ganz anderer? Und darf man das Alte Testament überhaupt noch ernst nehmen? Zu dieser Diskrepanz möchte ich ein bisschen was sagen. Wir finden in Hebräer 12 diese Aussage hier, denn ihr seid nicht zu dem Berg Sinai gekommen, zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Donnerschall, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht. So schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken, ich zittere. Also das ist alttestamentlicher Sound, das ist Sinai. Gott erscheint und der Mensch findet es furchtbar. sondern, sagt Hebräer 12, ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Und zwischen diesen beiden Bildern, dem Berg Sinai und diesem Berg Zion, dazwischen steht das Kreuz auf diesem Hügel Golgatha. Aber das Ganze ist im Alten Testament nur angedeutet, nur vorgeschattet. Ich stell dir mal vor, du liegst zu Hause, dich hat irgendwie die Grippe erwischt und du merkst so einen Schüttelfrost, oh, und du fieberst, legst dich erstmal ins Bett und hoffst, dass deine Mama gleich kommt. Und dann wirst du aus so einem Fiebertraum wach, schlägst so ein bisschen die Augen auf und siehst an der Wand gegenüber nur Folgendes. Was vermutest du? In deiner Wohnung. Du kannst nicht mit Gewissheit sagen, denn ein Schatten zeigt dir nur eine Kontur, aber es könnte ein Finsterling sein. Der führt nichts Gutes im Schilde. Du siehst nur die Kontur, den Umriss, aber verzerrt. Denn in Wirklichkeit ist es deine Mama, die nach dir gucken kommt und die dir noch einen Waschlappen bringt, um deine Stirn zu kühlen. Aber du hast den Schatten irgendwie falsch interpretiert. So geht es, glaube ich, vielen, wenn sie das Alte Testament lesen. Sie sehen nur den Schatten und interpretieren es falsch. Wir müssen dazu das Neue Testament lesen, um die Erläuterung zu bekommen. Kolosser 2, Vers 17. All diese Dinge, Speisegebote, Ansehung eines Festes von Neumonden oder Sabbaten, das alles, steht hier, das ist ein Schatten der zukünftigen Dinge. Der Körper aber ist Christus. Das Alte Testament zeigt uns nur Andeutungen, Umrisse, aber das Wesen selbst, die Erfüllung, ist Christus. Ich habe am Freitag eine Künstlerin besucht, eine Malerin, und ich durfte ihr bei der Arbeit zuschauen. Sie hat auf einem Bauernhof gemalt und hat sich erst mal vor einen Traktor und vor Erntekörbe und Äpfel gesetzt und hat es skizziert. Und jetzt geht sie ins Atelier und malt es aus. Das Alte Testament ist nur die Vorzeichnung. Andeutungsweise. Aber sieht man schon, was das hier wird? Irgend so ein Straßenzug. Aber was sind das für merkwürdige Schlangen hier? Was ist da passiert? Was ist damit gemeint? Man kann interpretieren, aber man hat nicht die Lösung. Da muss man das fertige Bild sehen. Das waren nur Proportionsangaben für die Menschen, die ja noch gemalt wurden. Erst das fertige Bild, aha, so war das gemeint, das war nur die Proportion. Und so sagt der Herr in Matthäus 13, Vers 16, glückselig, aber eure Augen, dass sie sehen. Und eure Ohren, dass sie hören. Denn ich sage euch, wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört und sie haben es nicht gehört. Das Alte Testament ist nur die Andeutung, ein Umriss. Und viele haben überlegt, was könnte das bedeuten? Und Jesus sagt, ich erst bin die Erfüllung. Galater 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Ihr haltet euch wieder an die alten Gesetzesvorschriften, ihr wollt wieder zurückkehren ins Judentum. Ich habe euch doch das volle, farbige Bild geliefert, sagt Paulus. Habt ihr es nicht verstanden? Oder auch Hebräer 10, Vers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge, Ebenbild selbst hat. Das Gesetz, das Alte Testament, ist nur der Umriss. Es ist nicht das Ding selber, sondern das ist Christus. Und so lesen wir auch in Hebräer 1, Vers 3, Christus, er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Leider, leider machen wir Christen oft den Fehler hier, wir machen die Bibel wieder zu einem Museumsstück. Wir hängen es irgendwie an die Wand und haben gar nicht mehr vor Augen, was uns da Gott eigentlich präsentiert. Wissen wir diesen Schatz noch zu schätzen oder haben wir ihn irgendwie museal weggepackt? Ist uns die Bibel noch so eine Offenbarung? Wow, Gott teilt sich uns mit. Mein Bruder hat vor kurzem eine Fahrradtour gemacht und er kam hier an die Stelle, an die europäische Wasserscheide. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Stelle, wo ein Regentropfen sich entscheidet, ob er in der Nordsee oder im Schwarzen Meer landen will. Ich habe hier meine Europakarte. Da sehen wir, dass eine imaginäre Linie zu denken ist, von Polen über Tschechien, Deutschland, Frankreich bis nach Spanien runter. Und genau da ist die Trennlinie, ob ein Regen in die Nordsee fließt oder über die Donau ins Schwarze Meer. Ganz erstaunlich. Das sind nur wenige Meter, die das ausmachen. Und so eine entscheidende Weichenstellung. Und genau diese Schnittlinie, diese Wasserscheide, haben wir hier an der Grenze Maleachi-Matthäus. Das ist die große Wasserscheide, wo Gott einen ganz neuen Anfang macht. In Johannes 1 heißt es, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Aber reich einem Ertrinkenden mal zwei schwere Steintafeln, tu die eine in die linke Achsel und die andere in die rechte und dann schwimm weiter. Aber die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus geworden. Bei uns hat neulich ein Bruder gesagt, der Jesus hat uns nicht nur einen Rettungsring gereicht hier, sondern er selbst wurde zum Retter, zur Rettung. Er selbst ist die Gnade und die Wahrheit. Das ist das Neue Testament. Und um diesen Weg zurück ins Paradies ein bisschen zu illustrieren, hat mir mal sehr Folgendes geholfen. Leider ist es immer noch sehr hell hier drin. Eden, Adam und Eva, sie hören aus Gottes Mund Folgendes. Und Gott schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus. Aber die beiden wollen gar nicht gehen. Das ist so krass, was hier steht. Gott schickte ihn aus dem Garten Eden, um den Erdboden zu bebauen. Die wollten gar nicht weg da. Und dann steht da noch, und er trieb den Menschen hinaus. Raus. Er musste sich rausschmeißen. Wahrscheinlich kommt auch daher dieses Wort Evakuierung. Eva muss raus. Gott schickte und Gott trieb den Menschen hinaus. Und dann heißt es, und Gott ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim und die Flamme des zuckenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Der Baum ist für uns versperrt. Und das Ganze klingt mysteriös. Cherubim klingt irgendwie schwierig und kompliziert, klingt wie Chirurgie oder unangenehm. Ja, eine Flamme des zuckenden Schwertes. Und wir haben wahrscheinlich keine Vorstellung, was ein Cherub ist. In der Bibel sind sie Gottes Thronwächter, die Hüter seiner Heiligkeit, der Unantastbarkeit Gottes. Hier hat man Künstler so einen Größenvergleich versucht, um mal darzustellen, was ist damit gemeint. Denn in der Bibel heißt es, der Herr regiert. Es zittern die Völker. Er thront zwischen den Cherubim. Und das ist eine Spur, die Gott durch die ganze Bibel gelegt hat. Zum Beispiel gibt er Mose den Auftrag, diese Stiftshütte zu bauen, zu verwirklichen. Und an zwei exponierten Stellen, an der Bundeslade, über diesem Deckel, über den Geboten, zwei Cherubim oder zwei Cherube und in diesem Vorhang, du sollst einen Vorhang machen, hänge ihn auf und eingewebt sollten auch diese Engel abgebildet sein. Für jeden, der in diesen Tempel eintrat für jeden Priester, sofort zu erkennen, stopp, du kommst nicht in Gottes Gegenwart. Vielleicht sah das so ungefähr aus. Du sollst einen Vorhang machen, kunstvoll gewebt, mit Cherubim darauf. Und hänge ihn auf und stelle hinter diesen Vorhang die Bundeslade. 2. Mose 26, Vers 31. Und wir finden diese Spur häufiger in der Bibel, dass Menschen einem Engel mit einem gezückten Schwert begegnen. Wisst ihr jemanden? Bileam zum Beispiel. Josua, der Heerlager des Herrn mit gezücktem Schwert und auch David auf dieser Tenne. Und jedes Mal sind es Schockmomente. Das war kein Pappenstiel. Und könnt ihr euch vorstellen, mit welcher Bangigkeit ein hoher Priester einmal im Jahr mit dem Blut in das Heiligtum gegangen ist? Weil er wusste, hier muss ich Gottes Ansprüchen genügen, dem, was er gesagt hat. Und dann kommt diese Wasserscheide, dann kommt diese Trennlinie im Neuen Testament. Ihn, Jesus, hat Gott vor aller Augen zum Sühneort gemacht für unsere Schuld. Durch sein vergossenes Blut ist Sühne geschehen. Römer 3. Der Römerbrief sagt, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Keiner genügt den Anforderungen Gottes. Keiner kann in seine Gegenwart kommen. Aber dort steht dann in Römer dieses Jetzt aber. Jetzt kommt was Neues. Gott hat ihn, den Herrn Jesus, zu einem Sühneort gemacht. Und dieses Wort, was da steht, Sühneort, das ist Kaporet. Und man weiß es gar nicht richtig auf Deutsch zu übersetzen. Der Gnadenthron, der Sühnedeckel. Und gemeint ist dieser Deckel auf der Bundeslade, wo früher die Priester das Blut drauf tun mussten. Und worunter das Gesetz lag. Und Jesus ist genau dieser Ort. Er ist genau dieser Schnittpunkt, dass Gott wieder mit uns kommunizieren kann, dass wir Gott nahen können und dass er sich uns zuwenden kann. Er ist dieser Sühneort geworden für uns, für unsere Schuld. Und bemerkenswerterweise hat Gott das deutlich dokumentiert und unterstrichen, denn Jesus schrie mit lauter Stimme, gab den Geist auf und siehe, der Tempelvorhang zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Die Erde bebte, Felsen zerrissen. Matthäus 27. Auch sichtbar wird diese Barriere mit diesen Cherubim drauf zerrissen. Und im Hebräerbrief heißt es dann, wir haben jetzt einen freien, ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Hebräer 10. Merkt ihr diese Spur quer durchs Alte Testament, von Eden über das Heiligtum bis nach Golgatha? Manche haben vielleicht hier diese Applikation auf dem Hintern. Das ist das Kleiderschild von Levi Strauss hier. Eine Original-Levi's. Sie ist so stark, dass zwei Pferde sie nicht zerreißen können. Irgendwo im Talmud heißt es, dass selbst 12 Ochsen den Tempelvorhang nicht hätten zerreißen können. So dick gewebt war er, wie so ein Filzvorhang, den wir in unsere als Windfang aufhängen. Richtig dick gewebt anscheinend. Aber dieser Vorhang, er zerreißt von oben nach unten, von Gottes Seite zu uns herunter. Gott macht den Weg frei. Und was sagt auch in diesem Zusammenhang unser Herr, dem Mitgekreuzigten? Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lukas 23, Vers 43. Lies vom Weg zurück ins Paradies. Als sie den Leib des Herrn Jesus in das Grab legen, da sagt Johannes, Maria sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen am Kopfende und einen am Fußende, da, wo der Leib Jesu, wo sie den Leib Jesu hingelegt hatten. Irgendwas falsch geschrieben? Johannes 20, Vers 12. Da, wo eben noch der Gekreuzigte, der Getötete, der Gestorbene Herr lag, da sitzen jetzt zwei Engel zur Kopfseite, zur Fußseite. Und das erinnert doch ganz stark an die Bundeslade, an den Ort, wo Gott Sühnung geschaffen hat. Da, wo wir wieder mit ihm in Kontakt kommen konnten, im Allerheiligsten. Ich liebe Symbole und Bildhaftes. Die Engel vor dem Garten Eden, die Flamme des zuckenden Schwertes. Das Schwert, wisst ihr, wie es zur Ruhe kommt? Wenn es in die Erde gerammt wird, dann zuckt es nicht mehr. Dann ist die Gefahr vorüber. Dann ist Friede da. Und Golgatha, das Kreuz Jesu, das ist unser Friede mit Gott. Das Schwert zuckt nicht mehr. Wir haben freien Zugang. Der Jesus, er sagt seinen Jüngern in Johannes 2, Vers 22, ich höre es gar nicht mehr rascheln, seid ihr jetzt eingeschlafen? Bitte noch, bitte mitblättern ein bisschen. Johannes 2, 22. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, welches Jesus gesprochen hatte. Das finde ich eine schöne Klammer. Die Jünger nach Tod und Auferstehen des Herrn, da fällt so langsam der Groschen. Sie glaubten den Schriften oder der Heiligen Schrift, dem Alten Testament. Und mehr setzen sie ihr Vertrauen auf die Worte ihres Herrn, Neues Testament. Es ist auch bemerkenswert, dass die Jünger erst nach Tod und Auferstehung anfangen, aus dem Alten Testament zu zitieren. Das tun sie vorher nie. Erst da fällt der Groschen. Der Jesus selbst sagt in Johannes 5, Vers 47, Johannes 5, 47, wenn ihr aber Moses Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Auch da wieder dieser Bogen. Mose, das Alte Testament und meine Worte. Altes Testament, Neues Testament. Aber, und jetzt geht es weiter. Der Römerbrief sagt uns, ihr aber, ihr Gläubigen, ihr Erlösten, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz. Das hat für euch seine Gültigkeit verloren, sondern ihr lebt unter Gnade. Für euch gilt ein neues Prinzip und dazu möchte ich jetzt noch ein bisschen was sagen. Denn Gott nahm das erste weg, um ein zweites aufzurichten. Der alte Bund und der neue Bund. Dazu gibt es eine interessante Spur in Markus. Markus 2. Das Alte Testament, das Gesetz, es wird in Markus verglichen mit einem Weinschlauch. Neuer Wein braucht neue Schläuche, sagt Markus 2, Vers 22. Und dann schaut mal, was hier in Markus angedeutet wird. Und ich finde es eine wunderschöne Entdeckung. Wir sehen hier in Markus 2, gleich am Anfang, dass der Jesus in ein Haus kommt und dort versammeln sich ganz viele, sie verstopfen die Tür, ähnlich wie hier beim Essen, bei der Essensausgabe. Man kommt nicht mehr rein und raus. Und dann wollen sie einen Gelähmten zu ihm bringen. Und sie schaffen es, indem sie ihn durch die Decke lassen. Und dann kommt ein Dialog, da ist es folgendermaßen, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kommt die Empörung, wer kann Sünden vergeben außer einem Gott, außer einem Gott? Und dann fragt Jesus zurück, was ist denn leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder? Komm, steh auf. Aber damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, komm, steh auf. und er springt auf seine Beine. In diesem Abschnitt geht es immer um Sünden. Viermal. Sünden, 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 Sünden. Habt ihr es gesehen? Unser Hauptproblem ist unsere Sünde. Die lähmt uns, die macht uns unfähig, zu Jesus zu kommen. Nicht unsere Krankheiten, unsere Wehwehchen sind das größte Problem, unsere Sünden sind das Problem. Aber jetzt schaut mal in Markus 2 rein, wie es weitergeht. Nach dieser Geschichte mit dem Gelähmten. Vers 13, und er ging wiederum hinaus an den See, die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte. Und dann sieht er den Levi, folge mir nach, und er stand auf, folgte ihm nach. Und es geschah, als er in seinem Haus zu Tische lag. Jetzt kommen wir in ein zweites Haus. Und jetzt kommt folgende Szene. Der Herr Jesus liegt zu Tisch mit Zöllnern und Sündern. Und wieder gibt es einen Dialog. Viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus zu Tisch. Und dann die Empörung ist groß. Mit Zöllnern und Sündern ist er? Und dann sagen die Schriftgelehrten, als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, das geht doch nicht. Aber dann sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Viermal lesen wir hier von Sündern. Nicht mehr von der Sünde, sondern von den Sündern. Das ist bezeichnend. Unser Heil ist, dass er die Sünder liebt. Und so kann man vielleicht Altes Testament und Neues Testament symbolisieren. Das Alte Testament, das zeigt uns, wie uns die Sünde lähmt, wie wir unfähig sind, zu Gott zu kommen. Wir sind lahm. Wir können nicht zu ihm kommen. Das Neue Testament, es zeigt uns, wie er die Sünder liebt. Und was ich besonders schön finde, hier liegt einer wegen seiner eigenen Schwäche, wegen seiner Schwachheit. Aber hier darf man liegen wegen seiner Annahme. Er lässt uns zu Tisch liegen mit ihm. Das haben wir heute Morgen gefeiert. Sein Verdienst ist unsere Rettung. Und dann geht es hier in Markus 2 weiter mit einer Diskussion mit den Jüngern des Johannes, die kommen und werfen dem Meister vor, warum fastet ihr eigentlich nie? Also wir, Jünger des Johannes, wir tun das. Wir sind so ein Stückchen frommer als deine Bande hier. Und dann sagt der Herr dieses merkwürdige Wort. Niemand näht einen Flicken von neuem Tuch auf ein altes Kleidungsstück. Sonst reißt das Eingesetzte davon ab. Das Neue von dem Alten. Und der Riss wird schlimmer. Markus 2, Vers 21. Man muss dazu vielleicht noch verstehen, früher gab es nicht so Hightech-Stoffe, Textilien wie heute, sondern wenn man früher ein altes Kleid hatte, was schon ein paar Mal gewalkt und gewaschen war, und dann ein neues Tuch darauf setzte, dann gab es ein anderes Schrumpfverhalten und der neue Lappen, der zog sich so zusammen, dass er das alte Kleidungsstück mit ruinierte. Das behauptet hier der Herr. Niemand nähme neuen Stoff und setze ihn auf Secondhand-Klamotten oder aus dem Altkleidersack. Das macht keiner. Und dann noch dieses zweite Gleichnis. Er sagt, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Kann man sich vorstellen, in so einem alten Schrumpelsack hier, schon Ledern am Knirschen und da tust du so einen gärenden Federweiser rein, dann passiert Folgendes. Plopp, liegt die ganze Brühe da, alles ist verschüttet und der Schlauch ist auch ruiniert. Der Herr sagt, nein, neuer Wein, den füllt man in neue Schläuche. Das ist Markus 2. Und das ist auch der Unterschied zwischen Altem und Neuem Testament. Das alte Kleid, da setzt man nicht irgendeinen fetzen neuen Stoff drauf. Neuen Wein füllt man nicht in alte Schläuche. Das alte Testament, ein Kleid, was aber in die Jahre gekommen ist. Im Neuen Testament zeigt uns Gott ein neues Tuch. Das Alte Testament, ein Schlauch, der seine Funktion, seine Form hatte, aber in die Jahre gekommen ist. Und jetzt kommt was Neues, neuer Wein. Das erste Gleichnis zeigt etwas Äußerliches. Gott setzt nicht Flicken auf was drauf. Das zweite Gleichnis zeigt was Innerliches. Gott möchte etwas ganz Neues in uns schaffen, uns erfüllen. Und das versucht er hier der Zuhörerschaft begreiflich zu machen. Ich finde dieses Beispiel noch sehr, sehr anschaulich. Raketenprogramme. Wenn wieder ein neues startet, dann wird so eine Rakete losgeschickt. Und schaut mal hier, was passiert. Die Vorstufen zünden und die eigentliche Raumkapsel, sie wird in den Orbit geführt, jenseits der Schwerkraft, und kann dann da oben die Kreise ziehen oder die Ziele erreichen. Das Alte Testament, es ist nur die Vorstufe oder die Vorstufen. Die Trägerrakete, die fünf Bücher Mose, die Propheten, die Schriften, sie brachten Gottes Hauptanliegen erstmal in die entsprechende Höhe. Die eigentliche Raumkapsel, die wurde da erst auf die Reise geschickt. Die Vorstufen, sie erfüllen den Zweck, die Raumfähre ins All zu bringen. Aber dann sinkt irgendwo die Trägerrakete in den Ozean oder verglüht, denn es ist nur eine Vorläufigkeit. In Wirklichkeit geht es Gott um Herrlichkeit. Und genau das betont der Römerbrief. Er sagt, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, ich weiß, ich bin lahm, ich kann nicht zu Gott kommen. Und dann führt Paulus aus, jetzt aber ist ohne, getrennt vom Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Nicht irgendeine Flickschusterei, ja, das Gesetz noch ein bisschen halten, nur noch ein bisschen fromm sein, Jesus und noch so ein paar Vorschriften, nein. Ohne, getrennt vom Gesetz, wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart werden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Sie haben das Ding erst auf die Höhe gebracht. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus. Ich möchte euch noch ein sehr berührendes Beispiel nennen und ich hoffe, das geht jetzt nicht zu rasch. Gott gibt dem Abraham, sich zu erkennen, und er beruft ihn und sagt, komm in ein Land, das ich dir zeigen werde, verlass alles. Und Abraham geht. Und immer wieder lesen wir, dass Abraham, egal wo er war, bevor er seine Zeltheringe einschlug, Steine zusammentrug. Und wahrscheinlich dachten die Beduinen, die drumherum wohnten, ja, der ist vernünftig, der wird jetzt endlich sesshaft. Der lässt das Zelt auf der Seite und baut ein Haus. Er baute einen Altar. 1. Mose 12, Vers 7. Und Abraham baute dem Herrn einen Altar. Vers 8. Und Abraham baute dem Herrn einen Altar. 1. Mose, wo ist das nächste? 13, Vers 18. Und Abraham baute dem Herrn einen Altar. Und dann kommen wir in 1. Mose 22, Vers 9 an. Und dann steht da zum vierten Mal, und Abraham baute, schlagt es mal nach, 1. Mose 22, Vers 9. Und sie kamen an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte, und Abraham baute da selbst den Altar und schichtete das Holz. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Ist es in deiner Übersetzung auch so zu finden? Der bestimmte Artikel? Es ist aber so im Hebräischen. Abraham baut den Altar und dann baut er nie wieder ein. Ihr könnt dann weiterlesen. Vielleicht hat er noch welche gebaut. Vielleicht hat er weiterhin Gott gepriesen auf einem Altar. Aber die Schrift sagt es nicht mehr. Ich finde das so ein super Beispiel dafür, wie Gott in seiner Bibel Schätze versteckt. So viele Altäre, so viele Opfer über all die Jahrhunderte. Aber Jesus, er erübrigt die Opfer des alten Bundes. Hebräer 10, 6 bis 10. Ein für alle Mal ist damit Schluss. Er wurde gekreuzigt. Er gab sich selbst als Opfer. Den Altar. Unser Altar ist Golgatha. Es gibt unter den Juristen ein Grundgesetz, das heißt, die Novelle löst den Vorgängerparagraphen ab. Das Neue Testament, es löst den Vorgängerparagraphen ab. Das AT war nur ein temporäres Zwischenspiel, aber NT das finale Verheißungsziel. Das wird immer wieder in Hebräer betont, Hebräer 7, Vers 18. Er kam zur Abschaffung. Oder Hebräer 8, Vers 7, es ist dem Verschwinden nahe, der alte Bund. Hebräer 10, Vers 9, er nimmt das Erste weg. Die Novelle löst den Vorgängerparagraphen ab. Und so führt auch Paulus aus, das Gesetz, es war ein Erzieher, ein Pädagoge. Das Gesetz brachte uns erstmal in Richtung, ja, hier heißt es, der Unmündige muss erzogen werden. Er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Aber irgendwann ist diese Zeit abgelaufen. Dann ist der Knabe so weit, dass er auf eigenen Beinen stehen kann, dass er nicht mehr den Prügelknaben braucht, den Pädagogos, den Erzieher, sondern er steht plötzlich als Mündiger, als Erbe da, als Sohn, als Kind. Und so sagt Galater 4, Vers 4, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, damit wir die Sohnschaft empfing. Das ist das Neue Testament. Deshalb, wir lösen nicht das Alte Testament auf. Es ist heilig, gerecht und gut. Wir lernen dort Gottes Rechtsanforderungen. Aber wir sind nicht mehr unter diesem zeremoniellen Gesetz, dass wir auf Speisen achten müssten, auf Sabbate, auf Kleiderordnungen. Das waren alles nur die Schatten. Christus, er ist das Wesen selbst. Und Gott hat den Wein in neue Schläuche getan. Er hat seinen Geist in uns gegeben, dass wir wissen, was Gottes Wille ist. Und wir müssen uns nicht mehr Satzungen unterwerfen. Zum Schluss. Axel, jetzt wolltest du die Kinder holen, oder wie?
Nee.
Ja, die kommen. Okay.
Aber da weiß jemand Bescheid, der viel Bescheid hat.
Prima. Ich habe heute Morgen schon davon gesprochen. Stell dir vor, du kommst in einem Hotel in das Badezimmer und dann hängt da ein netter Spiegel, alles schön und gut und du willst dich zurecht machen, aber da fehlt ja was. Das Waschbecken haben sie vergessen, die Monteure. Ist auch keinem aufgefallen bei der Endabnahme. Und vielleicht kann man das auch so überschriftsartig zum Alten Testament sagen. Wer darf sagen, ich bin rein geworden von meiner Sünde? Sprüche 20, Vers 9. Die Sünde wurde im Alten Testament immer nur zugedeckt. Man hat sie vor dem Spiegel nachgepudert, noch ein bisschen Rouge aufgelegt, die Flecken zugekleistert oder das Blut bedeckte die Sünden. Es bedeckte sie aber nur. Wer darf sagen, ich bin rein geworden von meiner Sünde? Aber dann lesen wir im Neuen Testament das Blut Jesu. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Es hat die Kraft, uns ganz zu reinigen. 1. Johannes 1, Vers 7. Und das ist die Trennlinie zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Gott hat unter das Waschbecken, unter den Spiegel, tatsächlich ein Waschbecken angebracht. Als man Jesus tötete, da kam aus seiner Seite Blut und Wasser heraus. Eine Quelle gegen Unreinigkeit. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Das ist der große Unterschied vom Neuen zum Alten Testament. Amen.